Fiebern oder zittern, je nach Laune oder politischer Überzeugung. Und nichts scheint gewiss zu sein bei dieser US-Präsidentschaftswahl. Weder das Ergebnis noch der Zeitpunkt, an dem die Siegerin oder der Sieger feststeht. Und was heißt schon feststehen? Vielleicht beginnt die Zeit der Unsicherheit erst danach. Gute Nerven sind jedenfalls keine schlechte Voraussetzung für die nächsten Tage und Nächte. Countdown in den USA, Harris oder Trump? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet aus Washington ist Joyce Mashaben. Sie sind Politikwissenschaftlerin und Sie haben viele Jahre in Deutschland gelebt und geforscht. Sie kennen sich bestens aus in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Hier im Studio ist der Autor und Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Bei der letzten US-Präsidentschaftswahl 2020 haben Sie ja einen Film produziert, auch ein Buch dazu, Im Wahn, Trump und die amerikanische Katastrophe, lautete der Titel. Josef Brammel, Sie sind auch an einem Buchprojekt dran über die neue Weltordnung nach diesen US-Wahlen, die wir jetzt gerade erleben. Sie sind European Director der Denkfabrik Trilaterale Kommission, eine globale Plattform für den Dialog zwischen Amerika, Europa und Asien. Und Jan Opielka ist bei uns, polnischer Journalist. Und Sie schreiben vor allen Dingen für deutschsprachige Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, bevor wir hier mit der Diskussion beginnen, blicken wir noch an eine andere Stelle in den USA, nicht nur nach Washington mit Joyce Mashaben, sondern nach West Palm Beach, genauer gesagt vor den Convention Center in West Palm Beach, ganz in der Nähe, wohnt ja Donald Trump in Mar-a-Lago. Und in diesem Convention Center in West Palm Beach findet die Wahlparty des republikanischen Präsidentschaftskandidaten statt. Und direkt davor steht mein Kollege Marc Steinhäuser. Hallo nach Florida, Marc. Ja, was uns etwas gewundert hat in der Berichterstattung aus den USA war, dass die amerikanische Polizei gezielt ausländische Journalistinnen und Journalisten gewarnt hat, sie sollen sich vor Übergriffen in Acht nehmen, gerade auch im örtlichen Umfeld von Donald Trumps Wohnsitz. Wie ist denn im Moment so die Sicherheitslage? Fühlt sich euer Team einigermaßen sicher? Wie ist die Situation vor Ort?
Also Alexander Kähler, ich kann auf jeden Fall sagen, wir konnten bisher hier gut berichten und haben uns hier auch sicher gefühlt. Aber die Sicherheitsvorkehrungen, die sind hier schon enorm. In West Palm Beach, Florida, ein paar Meilen von hier entfernt, ist ja der Erstwohnsitz von Donald Trump. Und hier ist eigentlich nichts mehr möglich ohne solche Absperrungen hier, wie wir sie hier sehen. Also Straßen abgeriegelt, auch viel Polizei ist hier unterwegs. Man möchte sich auf gar keinen Fall einen weiteren Vorwurf gefallen lassen nach allein ja zwei Attentatsversuchen auf Donald Trump in diesem Sommer. Übrigens einer hier ganz in der Nähe an seinem Golfplatz. Insofern, es ist eine sehr angespannte Situation hier. Es gab ja auch vereinzelt Berichte aus den USA von gewissen Bombendrohungen, wobei im Moment unklar zu sein scheint, ob das wirklich stattgefunden hat oder ob es sich da um eine Art russische Propaganda handelt. Aber ansonsten ist es insgesamt hier in Florida relativ ruhig verlaufen, aber auch hier die Wahllokale gut geschützt. Wir waren heute am Wahllokal, bei dem Donald Trump seine Stimme abgegeben hat. Und da konnte man natürlich schon ein bisschen eine Vorahnung bekommen zu dem, was hier heute Abend noch passieren wird. Denn hier im Convention Center wird die große Wahlparty von Donald Trump erwartet. Und er hat hier heute mal wieder den Ton gesetzt. Er hat bei der Stimmabgabe gesagt, wenn die Wahlen fair sind, dann wird er das Ergebnis akzeptieren und holt damit im Prinzip das Märchen von möglicherweise gestohlenen Wahlen wieder aus der Schublade vom letzten Mal. Und es gibt nicht wenige, die erwarten, dass es auch wieder zu Ausschreitungen kommen könnte. Darauf angesprochen hat Donald Trump übrigens heute im Wahllokal gesagt, dass er der Meinung ist, man müsste auf gar keinen Gewaltverzicht zu seinen Anhängern aufrufen. Die würden schon friedlich bleiben. Das sei nicht nötig, zu einem Gewaltverzicht seine Anhänger aufzurufen. Mal schauen, ob es dann wirklich so kommt.
Und er hat sich ja auch dazu geäußert, wenn er nicht gewinnt, kann das nur Wahlbetrug sein. Wir haben das genau im Auge. Marc, er passt vor Ort auf euch auf und später im Laufe des Abends und der Nacht werdet ihr euch ja bei Phoenix wieder melden. Vielen Dank nach West Palm Beach. Ja, Schicksalswahl, sagt man ja häufig, wird ja geradezu inflationär gebraucht. Jede bessere Kommunalwahl bei uns ist ja inzwischen auch eine Schicksalswahl. Aber vielleicht ist es dieses Mal wirklich eine. Sind Sie nervös, was den Ausgang angeht, was jetzt passieren könnte? Wir wissen ja wirklich nichts, was in den nächsten Stunden und Tagen passiert.
Hochgespannt. Also wir wissen nicht, was in den nächsten Stunden passiert, aber wir wissen oder müssen davon ausgehen, was passiert, wenn Donald Trump gewählt wird. Und ich glaube, man muss von einer mehrfachen Katastrophe sprechen. Also sowohl geopolitisch, wirtschaftlich, militärisch, gesellschaftlich. Das wird sehr viel verändern, nicht nur für die USA, sondern auch für uns in Deutschland. Wir werden das massiv zu spüren bekommen. Das kann man, das muss man vorhersehen.
Ich frage ungern immer Gefühlslagen ab, aber in dem Fall ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Herr Brammel, Herr Opielka, Frau Maas-Häben, was glauben Sie, was die nächsten Stunden und Tage bringen werden?
Ja, momentan ist es in Washington D.C. natürlich relativ ruhig. Und es wird dann auch am 20. Januar wieder ruhig sein, weil Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Oder wenn der wieder Präsident werden soll, dann wird Kamala Harris dafür sorgen, dass er tatsächlich also im Kongress bestätigt wird, so nach der Verfassung. Insofern, wir erwarten keine Gewalt in den nächsten paar Tagen sozusagen, mindestens nicht hier in der Bundeshauptstadt.
Ist denn das eine Art politischer Blackbox jetzt, die uns nervös machen sollte? Was meinen Sie?
Ja, wissen Sie, ich glaube schon, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass wenn das Wahlergebnis
sein, aber das in Hinblick.
Reden Sie ruhig zu Ende, Frau Maas-Häben, ja, dann kommt Herr Opielka danach.
Ja, nervös sollen wir sein in Hinblick auf das, was auf uns zukommen kann. Vor allem, wenn Donald Trump dazu in der Lage ist, sein Projekt 2025 durchzuführen. Da sind es nicht nur die Frauen, die dran sein werden, sondern viele Leute werden feststellen, dass sie nicht das bekommen haben, was sie dachten, gekauft zu haben.
Gut, jetzt muss ich vielleicht noch kurz erklären. Project 2025 ist von einem erzkonservativen Think Tank entwickeltes politisches Projekt, das die zweite Amtszeit von Donald Trump, wenn er sie denn antreten kann, auch prägt wird, Herr Opielka.
Ja, nochmal ganz kurz zu dem, was ich glaube, das, was später kommt, falls er tatsächlich gewählt wird, das ist ja dann, was wir noch diskutieren werden. Erstmal zu dem Wahlabend. Ich glaube, dass, wenn es knapp sein wird für Harris, dann glaube ich schon, dass das unberechenbar ist. Dann ist es das, was Sie sagen, es ist eine Blackbox, wo es relativ sicher sein kann, dass nichts passiert ist, glaube ich, nur dann, wenn das ein relativ klares Ergebnis für Trump sein sollte. Ich glaube persönlich, ehrlich gesagt, auch, dass es so sein wird, dass Trump gewinnen wird. Aber wie gesagt, ich glaube, das müssen wir unterscheiden. Was wird jetzt passieren in den nächsten Stunden und Tagen und was danach passiert?
Also zweifache Unsicherheit, Herr Brammel. Jetzt haben wir ja eine Situation, die US-Wahl, wenn man sie global betrachtet, findet im Angesicht zweier Kriege statt, in der Ukraine, im Nahosten. Und da gibt es noch eine ganze Reihe von Regionen, auch in Asien, ihrem Betätigungsfeld, wo es ganz schnell labil werden kann. Muss man das jetzt, die US-Wahl, vor diesem Hintergrund sehen? Es wird ja nicht nur der Präsident gewählt oder die Präsidentin, sondern auch ein Großteil des Kongresses, in der Gesetzgebung ja auch wichtig, gerade was Außen- und Sicherheitspolitik angeht.
So spannend diese Zeit jetzt ist, die nächsten Stunden, vielleicht auch Tage, je nachdem, wie es ausgeht. Ich glaube, die gefährlichere Zeit ist von der Wahl bis zur Inauguration. Da kann einiges passieren. Wir wissen nicht, was der Iran macht. Der hat sich zurückgehalten, einmal mehr gegen Israel zuzuschlagen, um nicht Trump weitere Wahlchancen zu geben. Aber ich kann mir vorstellen, dass die dann vielleicht auch Nägel mit Köpfen machen, auf die Atombombe gehen und Israel dann nicht tatenlos zuschauen wird. Und die amerikanischen Generäle denken auch, dass China mit Blick auf Taiwan vielleicht das eine oder andere unternehmen könnte in einer Zeit, in der Amerika abgelenkt ist. Also diese Zwischenzeit jetzt zwischen den Wahlen bis zur Inauguration und zur
20. Januar Amtseinführung,
zur Einführung der neuen Regierung, in der Amerika nicht so sortiert ist. Könnte vielleicht der ein oder andere nutzen, um Amerika zu testen, vielleicht die neue Präsidentin oder den Wiederkehrer im Weißen Haus.
Der 17. Dezember ist auch noch ein wichtiger Termin. Da wird ja auch dann sozusagen, werden die Wahlmänner und Frauen ihre Ergebnisse veröffentlichen. Herr Lambi, ich habe es vorhin schon gesagt, vor 4 Jahren haben Sie ja einen Film über den Katastrophenfall USA gemacht. Arbeiten Sie denn an einer Neuauflage?
Nicht des Films, aber des Buches. Also nicht Neuauflage des Buches, sondern es ist ein neues Buch. Und ich recherchiere in den USA, war in diesem Jahr 2-mal da, bin durch das Land gereist, habe da Familie, habe Leute kennengelernt. Diesmal nicht mit Blick auf das politische Washington, sondern mehr auf die gesellschaftlichen Strömungen. Und bin ganz alleine, ohne Kamerateam, eigentlich nur mit meinem Smartphone durchs Land gereist und habe Leute erzählen lassen. Und das wird ein Buch, was Anfang nächsten Jahres rauskommt.
Herr Opielka, diese Faszination über das politische Geschehen in den USA, ist denn das ein deutsches Phänomen oder gibt es das in Europa anderswo auch, zum Beispiel in Ihrem Heimatland Polen?
Ja, ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen. Also ich weiß jetzt das nicht für die afrikanischen Staaten, ja, aber ich glaube, europaweit ist das sehr ähnlich, dass die Menschen, so wie Ihre Mutter, also wie Sie gesagt haben, auch hier die Sendung schauen wird oder eben sich dafür interessiert, weil das eben ein ganz wichtiges Land ist für eben andere Länder, für ganz Europa im Prinzip. Also das, was in Amerika passiert, hat entscheidenden Einfluss auf das, was auch bei uns passieren wird. Und dieser Einfluss geht eben über das Kulturelle hinaus, das Gesellschaftliche, sondern eben auch über das Politische. Und insofern, ja, in Polen ist es auch so, dass die Menschen natürlich ganz genau das verfolgen, was passiert. Natürlich auch die Politik das verfolgt. Ich glaube, da sind wir uns in Europa sehr ähnlich.
Frau Mashapen, Sie haben es gerade schon ein bisschen vorweggenommen, meine Frage, die ich noch stellen wollte an Sie, weil Sie gesagt haben, es ist so eine Art Kulturrevolution zu erwarten im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump. Ist unser Unbehagen an einer weiteren Präsidentschaft von Donald Trump also gerechtfertigt und nicht hysterisch gedacht und gemeint?
Hysterisch nicht, aber ich muss ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen irritiert. Egal, wenn ich den Deutschlandfunk oder sonst irgendwelche deutsche Sender anmache, dann höre ich dann nur was über die amerikanische Wahlkampagne. Ich meine, ich will ja auch ein bisschen was mehr über Deutschland und Europa hören. Aber auf der anderen Seite, ja, es ist mir klar, dass es Konsequenzen für Europa haben wird. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also, dass die Europäer spätestens am 24. Februar 2022 hätte lernen müssen, dass sie sich nicht mehr nur auf Amerika verlassen können, sondern dass sie sich auch aktiv dafür einsetzen, Verantwortung für die eigene Verteidigung, für Verantwortung für die eigene Diplomatie und so weiter zu übernehmen. Ich meine, Amerika ist ja nicht mehr das mächtigste Land der Welt, von den Atomwaffen abgesehen. Wir haben uns von der Welt schon ein bisschen in den letzten 10 Jahren abgekapselt. Wir haben ganz anderen strategischen Interessen, sprich China zum Beispiel. Und insofern, also Europa muss ja auf die eigenen Füßen stehen.
Gut, wir wollen in der Sendung ja die beiden Aspekte beleuchten, den Wahlkampf und das nach wie vor den nach wie vor unsicheren Wahlausgang und was das dann unter den beiden Möglichkeiten Harris oder Trump für Europa und Deutschland bedeutet. Wir wollen noch mal einen ganz kurzen Blick werfen auf eine US-Landkarte. Viele kennen die schon. Da sind die sogenannten Swing States zu sehen. In den Staaten wird entschieden, wer allerhöchstwahrscheinlich entschieden, wer nächste Präsidentin oder Präsident wird. Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada und Arizona mit unterschiedlich vielen Wahlmännern. Der bedeutendste Swing State ist Pennsylvania, 19 Wahlmänner. Dort könnte sich das dann tatsächlich entscheiden. Sie kennen die Karten der USA. Alle anderen Bundesstaaten der USA sind entweder dick rot oder dick blau eingefärbt, die Farben der Republikaner bzw. der Demokratischen Partei. Das zeigt aber auch ein doch ziemlich zerrissenes Land. Wie muss man das jetzt verstehen, diese Spaltung, diese Zerrissenheit? Wir haben auch eine Gesellschaft, die sehr divers ist und ganz unterschiedliche Meinungen hat und sich in vielem nicht grün ist. Aber in den USA ist es besonders ausgeprägt. Ist das gleichzeitig etwas, Sie waren in den USA, sagen, mit Ihrem Smartphone unterwegs, ist das gleichzeitig auch etwas, was den Mobilisierungseffekt erhöht?
Also was mir aufgefallen ist bei den Reisen, ich habe, wie gesagt, nicht wissenschaftlich gearbeitet, sondern journalistisch. Ich habe Leute in Bars, in der Familie, unterwegs gesprochen. Und wie häufig mir begegnet ist, der Wahlsieg der Demokraten wurde uns, den Republikanern, im Jahr 2020 geklaut. Also das Narrativ von Donald Trump, auch dass der Sturm aufs Kapitol letztlich vom Deep State, also von ganz finsteren Kräften inszeniert wurde, das erzählt mir nicht die Kampagne von Donald Trump, das erzählen mir Leute ganz zufällig. Also das setzt sich fest. Und ich glaube, dieser Tag heute, der 5. November, hat eine Vorgeschichte in den USA, die, ich will mal ganz weit ausholen, 40 Jahre zurückgeht. Das hängt nämlich mit der Änderung der Mediengesetze zusammen. Sie haben seit den mittelspäten 80er Jahren die Möglichkeit, Sender sowohl im Fernsehen wie im Radio zu haben, in denen sie völlig einseitig, ohne der Gegenseite die Möglichkeit zu Wort kommen zu lassen, völlig einseitig auf Deutsch Propaganda zu betreiben. Seitdem gibt es Talk Radio wie Rush Limbaugh, also richtig hardcore republikanisch, Fox News, und die verbreiten ein Narrativ inzwischen, das von Donald Trump, und die letzte Konsequenz ist Elon Musk, der Twitter gekauft hat und das jetzt in sozialen Medien tun. Also es gibt eine Erklärung dafür. Das passiert nicht, das fällt nicht vom Himmel, sondern das ist über Jahre, Jahrzehnte inzwischen eine Entwicklung.
Aber Herr Brammel, ist das Problem, dass wir ja, wenn wir auf die USA blicken, denken wir ja natürlich auch in unsere eigenen Interessen, dass aber unsere Interessen, unsere Wahrnehmung von Realität, von Politik, von, de Gaulle hat mal gesagt, Staaten haben keine Freunde, sondern nur Interessen, völlig anders ist als das der Gros der amerikanischen Wähler. Und das ist eigentlich das Problem, dass man vielleicht sogar auch ein bisschen aneinander vorbei lebt und redet?
Es ging mir selbst so. Ich habe mehrere Jahre in Amerika gelebt, auch in der Politik gearbeitet, für einen Kongress, für einen Demokraten, Full Disclosure. Und nach einem halben Jahr, habe ich mich nicht mehr für das Museum Europa interessiert. Und genauso sehen es die Amerikaner. Die haben schon lange nicht mehr die Zukunft in Europa gesehen. Gut, die deutsche Wurzeln oder europäische Wurzeln hatten ja, weil da Familie ist. Aber die Zukunft spielt in Asien. Da ist der Herausforderer China, der Amerika nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch herausfordert. Und die Hinwendung nach Asien hat nicht erst seit Trump begonnen. Die ging schon sehr viel früher los, und ausgesprochen hat Barack Obama. Also wir sind schon lange nicht mehr der Nabel der Welt, und das zu verstehen, glaube ich, fällt uns sehr schwer.
Nochmal ganz kurz würde ich dazu gerne was sagen, was Sie gesagt haben zur Spaltung, weil ich glaube, dass die Medien da natürlich da eine ganz große Rolle spielen, aber sie fungieren, glaube ich, in großer Linie als ein Verstärker. Ein Verstärker der tatsächlichen Spaltung, die da ist, denn alle Daten, die Sie sich einschlägig anschauen, die zeigen, wie die Schere zwischen Arm und Reich in Amerika auseinandergegangen ist, wie der Reichtum einfach zugenommen hat. Und man kann auch nachvollziehen, dass die US-Demokraten, also die Demokratische Partei, die tendenziell immer zu den Mittelschichten neigt oder auch zu den Arbeitern, zu den Gewerkschaften, sich seit Clinton eigentlich von denen abgewendet hat. Und seit da gab es diese Bewegung auch. Also praktisch, um das Phänomen Trump zu erklären, glaube ich, muss man eben sehen, dass diese Spaltung tatsächlich da ist. Sie wird von den Medien verstärkt. Aber diejenigen, die zu kurz gekommen sind, auch durch die Globalisierung, durch den Wegzug von Jobs und so weiter, sie haben eine unendliche Wut natürlich und Zukunftsängste, die Trump dann eben so gut kanalisiert, also gut natürlich in Anführungsstrichen, wie zuvor kein anderer vorher. Also dieser ökonomische Faktor ist ganz, ganz wichtig.
Das, was Sie jetzt skizzieren, hat man in abgewandelter Form natürlich auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Europa, auch zu sehen. Frau Massheben.
Ja, ich sehe das auch ein bisschen anders, weil ich tagtäglich damit zu tun habe. Diese Risse, diese Spaltung, die zieht durch meine eigene Familie ganz durch. Mein Bruder wohnt in Montana, der ist ein Rancher. Meine Schwester, die ist jetzt Rentnerin, hat vorher in Washington State gewohnt, ist jetzt in Arizona. Meine Mutter liegt im Pflegeheim in Ohio. Ich habe noch eine Schwester, die in Kentucky wohnt. Wir haben alle ganz andere Lebensbedingungen, aber ich bin die Einzige, die kein Trump-Fan ist in meiner gesamten Familie. Und das hängt damit zusammen, dass wir tatsächlich keine Medien als gemeinsame Basis mehr haben. Ich glaube, das ist nicht nur eine Frage der Verstärkung, sondern einfach die Ursache dieser Polarisierung in Amerika. Ich habe neulich einen Roadtrip mit meiner jüngeren Schwester gemacht und ich habe sie gefragt, ganz vorsichtig, ganz leise, weil wir ja kaum das Thema Politik anreden, was hältst du denn von dem 6. Januar? Wie hast du das denn wahrgenommen? Und sie hat gesagt, ach, weißt du, Joyce, das ist so kompliziert. Die haben diese Frau erschossen. Ich sagte, die Frau, die jetzt das Fenster kaputtgeschlagen hat, die per Zufall getroffen wurde, ja, sie haben sie umgebracht. Ich habe gesagt, und wie war es denn mit den zwei Polizisten? Der eine, der gleich am nächsten Tag gestorben ist. Und mit den 7 weiteren, die sich umgebracht haben, weil sie diesen Stress nicht ausgehalten haben. Und da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, das darf nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nichts davon gewusst. Ja, aber das heißt, als wir Zeitungen gelesen haben, die erste Regel des Journalismus ist, dass in dem ersten Absatz muss wer, wo, wann, wie stehen. Aber jetzt, wenn Sie mit den sozialen, die sozialen Medien als deren Hauptquelle für Nachrichten benutzen und ich benutze NPR, BBC, Deutschlandfunk und wie sie alle heißen, wir haben keine gemeinsame Basis, nicht mal als Familie miteinander darüber zu diskutieren. Insofern ist es für mich keine Verstärkung, sondern wirklich der Ursprung dieser soziale Polarisierung und Spaltung.
Frau Massaben, wenn Sie jetzt sagen, dass eigentlich Journalismus soll ja Informationen, Aufklärung betreiben. Wenn das jetzt sozusagen alles aus dem Kopf steht, dann ist es ja auch kein Wunder, wie die Situation jetzt während des Wahlkampfs war. Wir haben das ja auch in Berichten aus den USA gesehen. Da gibt es jetzt für Wahlhelfer und die, die die Stimmen auszählen, Panikknöpfe, die sie die Polizei rufen können, wenn sie bedroht werden, wenn da jemand in die Wahllokale eindringt. Manche Auszählungsstätten in Pennsylvania sind jetzt quasi wie militärische Objekte gesichert. Millionen von Dollar mussten da aufgewendet werden. Die Nationalgarde ist alarmiert. Auf manchen Dächern, auch in Washington, sind Scharfschützen positioniert. Was sagt das eigentlich über den Zustand der USA, über die man ja immer sagt, das sei die Wiege der modernen Demokratie, wenn solche Zustände herrschen, wenn eine demokratische Wahl stattfindet?
Ja, wir haben auch mit einer längeren Geschichte hier zu tun gehabt. Das heißt, also das fing tatsächlich alles am 11. September an, 2001. Also diese existenzielle Angst, die die Amerikaner haben gegenüber Außenstehenden, alles auf diesem Terrorismus-Dings zurückzuführen, da haben sie angefangen, das tagtägliche Leben so abzusichern, auch wenn das manchmal gar keine Logik, keinen Sinn macht, dass die Leute jetzt wirklich sich innerlich darauf vorbereiten. Also wir werden demnächst mit Gewalt oder vor allem mit Schießereien zu tun. Die weigern sich, die Gesetzgeber, vor allem die Republikaner, die weigern sich, die Schießgewehre abzuschaffen oder irgendwie strikte Regelungen wegen Gun Ownership und sonst was einzuführen. Ja, und die ganze Medienlandschaft, die Filme, die wir sehen, es ist alles voller Gewalt. Wo sollen die Leute denn sonst irgendwie eine Idee bekommen, also dass das Leben, das tagtägliche Leben bei uns jetzt immer friedlich ablaufen kann? Es kommt denn vieles zusammen, das ist nicht nur auf eine Quelle zurückzuführen.
Herr Lamy. Ich wollte darauf hinweisen, wie Sie die Sendung angefangen haben, nämlich mit dem Kollegen Mark Steinhäuser aus West Palm Beach, der erzählt hat, und ich glaube, Sie haben es in Ihrer Anmoderation auch gesagt, dass sich die Journalisten, vor allem die ausländischen, vorsehen sollen. Ich erinnere daran, dass Donald Trump vor wenigen Tagen im Fernsehen live gesagt hat, er hätte nichts dagegen, ich sage das mit meinen Worten, wenn auf die Journalisten geschossen werden würde. Ja. Also wir haben es nicht nur mit einer Spaltung zu tun, sondern er behandelt uns nicht als Gegner, als Kritiker, sondern als Feinde, wie Freiwild. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Polizei in West Palm Beach sagt, Leute, Journalisten, passt auf. Das hat Gründe. Und einer der Gründe ist Donald Trump und der versucht jetzt Präsident zu werden. Das finde ich eine wirklich beängstigende Entwicklung.
Das heißt, er stiftet Chaos auch mit solchen Äußerungen. Das geht ja nicht nur um ausländische Journalistinnen und Journalisten. Ich glaube, Teile der Republikanischen Partei haben ja in manchen dieser Swing States bereits Klagen eingereicht und fechten Wahlergebnisse an, bevor überhaupt die Stimmen abgegeben wurden, geschweige denn angefangen wurde auszuzählen. Das heißt also, wir müssen ja vielleicht in der Nacht auch noch damit rechnen, dass schon die ersten Auseinandersetzungen stattfinden, dass einfach diese Wahl in ihrer Legitimation massiv in Frage gestellt wird.
Er hat gesagt, entweder er gewinnt oder es gab Betrug. Die beiden Möglichkeiten sagt er seinen Wählern und die werden entsprechend losmarschieren, wenn er nicht gewinnen sollte. Das ist der Aufruf dazu.
Nach der Logik hätte es ja gar keine Wahl geben müssen. Dann hätte man ja Donald Trump einfach zum Präsidenten ernannt. Fragen
nach dem Zustand der Demokratie.
Ja. Voilà. Er ist auch von Gott legitimiert. Er hat in einem Interview wirklich felsenfest behauptet, dass Gott will, dass er Präsident wieder wird, bleibt. Weil sonst hätte er dieses Attentat gar nicht überlebt. Er meinte, das ist eine Chance von 1 zu 1 Million, sogar höher, dass man sowas überlebt. Also da muss Gott auf seiner Seite gewesen sein. Der Reporter hat nachgefragt. Ja, er meint es wirklich. Und wenn er es nicht wird, dann muss die andere Seite geschummelt haben. Ich war auf dem Parteitag der Republikaner. Das war kurz, nachdem er das Attentat überlebt hatte, als Biden eben noch mit seiner Altersschwäche kämpfte und noch Kandidat war und er nur voller Kraft strotzte. Und wir dachten alle, da ist uns der Messias erschienen. Und da waren viele christliche Rechte, die wirklich glauben, dass er von Gott gesendet wurde, um eben Schlimmeres zu verhindern. Also die eine Seite versucht, die Demokratie gegen die Demokraten zu retten. Und umgekehrt hat Kamala Harris aufgerufen, die Demokratie gegen Trump zu retten. Nur, ich fürchte, dass man hier den anderen nicht mehr als Konkurrenten sieht, sondern als Feind, der eben dann auch ins Kreuzfeuer genommen werden kann. Und auch Joe Biden hat gesagt, es wird Zeit, dass man diesen Mann ins Fahnenkreuz nimmt. Und kurz darauf ist ein Attentat auf ihn gemacht worden. Also die andere Seite ist auch nicht ganz unschuldig. Da hat auch der Joe Biden, bevor er dann abgetreten ist, mit zur Gewalt vielleicht mit aufgerufen. Vielleicht hat sich dieser eine Spinner dadurch ermuntert gefühlt.
Herr Opielka, jetzt ist ja die Frage, was kann sich da mehr durchsetzen? Jemand, der aufwiegelt, Donald Trump, oder jemand, der zusammenführen will? Das war ja in den letzten Tagen die Strategie von Kamala Harris gewesen.
Ja, wissen Sie, ich glaube, dass Trump kann mobilisiert einfach die Gefühle der Menschen, die in ihnen stecken, weil sie eine bestimmte Situation der Welt erleben durch eben den Medienkonsum, den sie anders haben als sie beispielsweise oder als wir. Das ist das eine. Und diese Gefühle sind offenbar so stark und er kann sie so stark auf sich nehmen und dann eben projizieren und für die Menschen glaubhaft vermitteln, dass er denn sozusagen der Messias ist oder derjenige, der das Land retten wird, dass viele Menschen ihm einfach folgen. Das ist sicher so. Ich wollte aber noch dazu was sagen, was Sie gesagt haben, weil ich glaube, wenn wir uns nur auf das Phänomen Trump konzentrieren, wir sollten auch nicht vergessen, sozusagen, no man is an island. Also er kann das nicht alles alleine machen. Und er hat ganz, ganz massive Unterstützer. Und zwar natürlich haben sich inzwischen ganz viele, ganz große Teile der Republikanischen Partei auf seine Seite gestellt, weil sie gemerkt haben, es gibt keine Alternative zu ihm und er macht das einfach. Aber auch ganz viele Menschen aus dem Kapital, ja, oder aus der Wirtschaft, zum Beispiel ganz viele Milliardäre. Das ist nicht nur Elon Musk, das sind auch andere Menschen, die ganz, ganz viel Geld haben. Und auch die Wall Street, auch das muss man sagen.
Hinter Kamala Harris allerdings auch.
Hinter Kamala Harris auch. Also sozusagen das Wirtschaftslager ist sozusagen gespalten. Aber es ist auch beängstigend, dass praktisch große Wirtschaftsführer offenbar mit Trump werden leben können, womöglich sogar ganz gut leben können, weil er hat schon in seiner ersten Amtszeit ja die Unternehmenssteuern massiv gesenkt. Und auch das und auch beispielsweise jetzt diese Ankündigung von Jeff Bezos, den Inhaber von der Washington Post, also einst eine der wichtigsten Zeitungen, die man jetzt, glaube ich, nicht mehr so ganz ernst nehmen kann, offenbar, die eben mit der Tradition gebrochen hat, eben die Wahlempfehlung zu machen, was man immer davon hält.
Was ungewöhnlich ist, zumindest für Deutschland.
Ungewöhnlich, aber das zeigt, dass er sich offenbar als einer der mächtigsten Wirtschaftsführer der Welt eigentlich offenbar sozusagen gutstellen will mit einem potenziellen Kandidaten Trump. Also das dürfen wir nicht vergessen, dass Trump nicht allein zu sehen ist, sondern da steht ganz großes
Geld. Das würde mich noch zu einer anderen Frage bringen, Frau Mastheben. Auch Kamala Harris hat ja Unterstützung, vor allen Dingen, sagen wir, im weitesten Sinn aus dem Bereich Showbusiness und Kultur, auch weltbekannte Stars, die ja hier auch bekannt sind, Oprah Winfrey, Lady Gaga oder auch Taylor Swift, zum Teil mit Millionen von Followern. in den sozialen Netzwerken. Ist das eigentlich ein Vorteil, von diesen Stars, von diesen Weltstars unterstützt zu werden? Oder hat das vielleicht auch einen Nachteil, ja, weil vielleicht auch viele Wechselwähler in den USA jetzt von den kulturellen Erzeugnissen von Taylor Swift vielleicht nicht so überzeugt sind? Ist das nur ein Vorteil für Kamala Harris?
Also zum großen Teil ja, weil das auch starke Frauen sind, die sich dafür einsetzen, dass die Frauenrechte in diesem meinem Lande jetzt noch aufrechterhalten werden. Aber andersherum sind meine Landsleute auch manchmal richtig schizophren. Sie gehen gerne in die Filme, also die gehen gerne ins Konzert. Millionen von denen. Und die zahlen große Gelder, um überhaupt die Tickets zu kaufen, obwohl wir da auch ein paar Skandalen gehabt haben. Ja, das heißt also, die wollen was von diesen Leuten, aber die dürfen denn keine politische Meinung haben. Ich meine, das ist auch nicht so richtig. Auf der anderen Seite, ich meine, sie muss natürlich also die Kräfte ausnutzen, die Unterstützer ausnutzen, weil sie natürlich ein starkes Gegenstück sein will. Das war nicht nur Jeff Bezos, sondern auch, das war auch der Besitzer von den LA Times, der als erster sich geweigert hat, also seine Zeitung denn eine Wahlbestätigung oder Wahlempfehlung zu machen. Die sind für mich eher die Vertreter des Monopolkapitalismus sozusagen. Die Leute haben keine Angst, wenn Google sie von heute bis nachts tief in die Nacht hinein sie folgen können und genau weiß, was sie gekauft haben, wo sie gewesen sind und so weiter. Aber wenn es darauf ankommt, dass vielleicht unsere Regierung ein bisschen Verantwortung für unser Leben, für unsere Qualität, Lebensqualität übernehmen soll, da auf einmal sind sie alle, also wirklich, wollen sie den gleichen Krieg anfangen. Ich finde es einfach schizophren.
Möglicherweise wird auch die Neutralität der Los Angeles Times nicht verhindern, dass in Kalifornien zumindest Kamala Harris eine sichere Bank hat. Wenn man sich Herr Lambi mal ansieht, früher gab es ja ganz klare Zuordnungen, auch bei uns, wer wählt wen, Katholiken, Protestanten, Arbeiter, Beamte, Offiziere. Das löst sich auch in den USA ein bisschen auf. Früher dachte man immer, Latinos, Schwarze, das ist eine sichere Bank für die Demokraten. Das ist jetzt nicht mehr so, gerade die jungen männlichen Latinos und Schwarzen sind doch durchaus auch geneigt, Trump zu wählen. Was löst sich da gerade auf? Warum fühlt man sich jemandem hingezogen, der eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er die eigene Gruppierung besonders unterstützt?
Weil Donald Trump es geschafft hat, der Mehrheitsgesellschaft, und das ist nicht nur die Weiße, sondern im Prinzip diejenigen, die schon lange in den USA leben, das Gefühl zu geben, er vertritt ihre Interessen vor den Fremden. Sodass selbst diejenigen, die Latinos, die schon lange in den USA leben, das Gefühl bekommen, sie werden von Hispanics, die aus dem Süden, also aus Mexiko, in die USA kommen, bedroht. Das hat er geschafft. Das ist tricky. Aber er ist der Vertreter der Interessen derjenigen, die schon lange in den USA leben. Das ist was in Teilen Rassistisches, in jedem Fall Ausländerfeindliches. Und dagegen kommt Kamala Harris kaum an. Also wenn Sie mal anschauen, was die thematischen Schwerpunkte dieses Wahlkampfs waren, dann haben Sie Kamala Harris, die auf das Thema Abtreibung setzt und ansonsten auf das Thema Demokratie. Und Sie haben Donald Trump, der vor Migranten warnt und eine bessere Wirtschaft verspricht. Wenn Sie sich in die Rolle derjenigen versetzen, die mit wenig Geld am Monatsende dastehen und Sie haben die Wahl zwischen Demokratie und $100 mehr.
Gut, wobei Wirtschaft und Migration ja auch eng zusammenhängen.
Ja, deshalb sage ich
Frau
das.
Frau Massheben,
ja. Ja, ich muss das auch ein bisschen widersprechen. Ich meine, wir vergessen natürlich auch, dass Trump deren Interessen tatsächlich nicht vertritt, sondern seine eigenen Interessen immer wieder mit seiner sogenannten Steuerreform.
Ich habe nicht gesagt, dass er die Interessen vertritt, sondern dass er sich als solcher inszeniert. Das ist ein Unterschied. Bitte.
Ja, ich bin da nicht fertig.
Bitte, ja,
ich wollte sagen,
Sie das
also mich hat es eigentlich nur gewundert. Hallo, hören Sie mich noch?
Ja. Ja.
Ich find es wirklich unglaublich, dass die Demokraten vor allem das Thema Covid gar nicht angesprochen haben. Denn Trump und seine Anhänger, die behaupten, also vor 4 Jahren ging es ihnen wesentlich besser. Das stimmt überhaupt nicht. Wir waren gleich am Anfang der Covid-Pandemie. Und in diesem Jahr, in seinem letzten Jahr als Präsident, haben fast 500.000 Menschen, sind fast 1 Million Menschen gestorben. Und anschließend haben 23 Millionen Menschen deren Arbeitsplätze verloren. Und wir haben diese Erholung, wirtschaftliche Erholung, erst Juni 2022 hinter uns gebracht. Und ab dem Punkt hat Biden eigentlich mehr Arbeitsplätze, fast 5 Millionen neue Arbeitsplätze noch dazu gesetzt. Und die Leute haben höhere Löhne gehabt. Und die Leute haben mehr Krankenversicherung, als sie zur Zeit Donald Trump erlebt haben. Und deswegen weiß ich nicht, warum Sie alle glauben, dass es unter Donald Trump, dass es Ihnen viel besser gegangen ist. Er vertritt eigentlich deren wirtschaftlichen Interessen nicht. Der ist gegen Strikes, der ist gegen Mindestlohn, der ist gegen alles, was deren Leben vielleicht ein bisschen angenehmer machen konnte.
Wir haben diese Erscheinung ja auch in anderen Staaten, dass viele Wählerinnen und Wähler von populistischen Parteien eigentlich gegen ihre eigenen Interessen wählen, wenn sie diese Parteien wählen. Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt noch kommen. Nämlich, was bedeutet das alles für den Rest der Welt und unter besonderer Berücksichtigung von Europa und Deutschland? Und wir gucken uns zunächst mal eine Grafik an. Und zwar unter deutschen Bürgern, Wahlberechtigten. Wie sehen Sie eigentlich eine Präsidentschaft von Kamala Harris oder Donald Trump mit den weltweiten Problemen und Krisen, die wir im Moment haben? Da sind wir bei Kamala Harris. Eine klare Mehrheit, die sagt, es wird eigentlich kaum Veränderungen zur Amtszeit von Joe Biden geben. Im Umgang mit Problemen und Krisen auf der Welt, ein knappes Drittel glaubt sogar, dass sich die Weltlage beruhigen wird. Ganz anders bei einem Präsidenten Donald Trump. Die ganz klare Mehrheit, der dicke rote Balken, dass sich die Weltlage verschärfen wird, die Krisen verschärfen wird, da fallen dann die Menschen, die glauben, es würde sich beruhigen oder nichts ändern, unter Donald Trump fast unter den Tisch. Ja, was würde eine zweite Präsidentschaft Donald Trump für Europa, für Deutschland bedeuten?
Ich würde sagen, unabhängig vom Ausgang der Wahlen scheint mir eines sicher zu sein, dass Amerika nicht hinnimmt, dass China überholt. Biden hat es gesagt, das wird nicht unter meiner Ägide passieren und das wird auch Kamala Harris nicht zulassen. Amerika kann nicht Nummer zwei sein. Also dass China jetzt wirtschaftlich und militärisch überholt, das gibt's nicht. Und übrigens hat Biden den Wirtschaftskrieg mit China forciert. Trump hat zart angefangen und Biden hat hier wirklich gebissen. Und da kommt Europa in die Bredouille. Also egal, wer im Weißen Haus sitzt, Amerika wird die Rivalität mit China verschärfen. Wir als international vernetztes Land werden zwischen die Stühle kommen. Und wie wir da rauskommen, müssen wir zusehen. Ohne Europa, ohne ein gestärktes Europa, und da will ich der Kollegin aus Washington zustimmen, wenn wir nicht endlich selber begreifen, dass wir A, für unsere eigene Sicherheit zuständig sind, dass Amerika Wichtigeres in Asien zu tun hat, um China einzudämmen, und B, dass wir auch wirtschaftlich in der neuen geoökonomischen Lage unter die Räder kommen, wenn wir Europa nicht aufstellen, ich glaube, dann haben wir weitere 4 Jahre verpennt. Und das haben wir gemacht. Unsere Regierung hat mehr mit sich selbst zu tun, als dass sie noch Kraft hätte, Europa zu einen. In Europa gibt es ein Vakuum. Wir reden über Beendigung des Krieges in der Ukraine und laden nicht mal die Polen dazu ein. Ich meine, wir haben da wirklich noch nicht verstanden, wie Europa zusammengehört, wie wir da weiterkommen. Und das ist jetzt unabhängig von dieser Kaffeesatzleserei, die wir jetzt hier noch betreiben, wer es denn wird. Ich glaube, Amerika hat als Schutzmacht ausgedient für Europa, egal wer es wird. Mit Trump geht es schneller als mit Harris. Und dann müssen wir selber ran. Nur wollen wir das begreifen. Ja.
Herr Opielka, ist es einerlei, wer das jetzt wird, in Bezug auf unsere Interessen, was wir erwarten und was auch uns helfen könnte?
Sie meinen uns Europa?
Ja.
Okay. Und ja, ich glaube, es ist natürlich nicht egal. Es ist nicht egal. Ich glaube, es wird und es sollte auch dahin gehen, generell, unabhängig von dem Ausgang der Wahl, dass Europa tatsächlich an dem arbeitet, auch was so als dieser Begriff strategische Autonomie bezeichnet wird, was man immer auch darunter versteht. Also eine größere Unabhängigkeit von den USA. Ich sehe das nicht unbedingt in erster Linie, dass man noch mehr aufrüsten muss, sondern dass man tatsächlich strategisch denkt, was für unseren Kontinent tatsächlich, der verbunden ist mit einem, also sozusagen mit Asien verbunden ist, was für in unserem genuinen Interesse ist. Und das ist auch ein Punkt, wo ich, also es gibt einen Punkt, wo ich tatsächlich näher an Trump bin, zumindest an dieser Deklaration, die er gemacht hat, dass er gesagt hat, er würde versuchen oder er würde den Ukraine-Krieg in 24 Stunden, das ist natürlich Nonsens, aber dass er ihn beenden würde. Es gab auch Papiere von Beratern, die ihm nahestehen, die da so ein grobes Konzept gezeichnet haben, was natürlich sehr schwierig ist, weil es damit einhergeht, dass die Ukraine auf Gebiete verzichtet und so weiter. Meiner Meinung nach wäre das der einzige positive Aspekt, wenn er tatsächlich versuchen würde, diesen Krieg zu beenden, weil er meiner Meinung nach eben für die Ukraine ansonsten in die Ewigkeit sich ziehen wird und eskalieren kann und so weiter. Also das ist ein Aspekt, der, glaube ich, in jedem Fall eine Änderung bringen würde, eine massive Änderung. Ein dritter Punkt ist allerdings, wo es auch massive Änderungen geben wird oder eine noch größere Verschärfung, das ist der Handel oder das ist generell ja die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den USA, denn Europa ist jetzt seit eben dem Ausbruch des Krieges noch stärker abhängig von den USA geworden, was Energie beispielsweise angeht. Und Trump wird da mit ganz harten Bandagen spielen, noch härter, als es die vorherige Regierung gemacht hat.
Herr Lambe, sind wir da in Deutschland etwas schief gewickelt, was diese Frage angeht? In der gleichen Umfrage, aus der die Grafik auch stammte gerade, wurde ja auch gefragt, wen würden Sie eigentlich wählen in Deutschland, wenn Sie wahlberechtigt werden? 83%, Kamala Harris, 10% Donald Trump. Setzen wir da eine falsche Hoffnung in Kamala Harris?
Also es ist ja auch gar nicht leicht, von Deutschland aus die inneramerikanische Debatte zu verfolgen, um dann Chancen vorherzusagen. Ich wollte aber Ihnen entgegnen, ich bin in dem Punkt fundamental anderer Meinung. Donald Trump hat angekündigt, und wenn es nur ein Spruch ist, den Krieg in der Ukraine innerhalb kürzester Zeit zu beenden, das geht nur, indem er die Unterstützung für die Ukraine zurückzieht bzw. damit droht. Damit belohnt er den Angriffskrieg Russlands und das ist ein Fanal. Er ermuntert Putin letztlich den Rest der Ukraine zu überfallen. Die Auswirkungen, und das war Ihre Frage, für Deutschland werden enorm sein. Geostrategisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Die Bundesregierung wird sich zusammen mit Macron und Starmer überlegen, ob sie anstelle der USA die Ukraine verteidigt, wirtschaftlich und militärisch. Es wird uns überfordern. Wir werden eine enorme Bewegung von Flüchtlingen nach Deutschland haben. Das sind die Konsequenzen bei einem Wahlsieg von Donald Trump. Und wenn er seine Ankündigung wahrmacht, innerhalb kurzer Zeit diesen Krieg zu beenden, das ist nicht nur ein Spruch. Das ist auch, wenn man ihn als Dealmaker lobt, eine ausgesprochen schlechte Strategie, vorher zu sagen, was man vorhat. Also es macht aus deutscher, aus europäischer Sicht keinen Sinn. Es ist brandgefährlich.
Wir haben leider nur noch Zeit für ein ganz kurzes Statement, Herr Brammel.
Selbst unter Kamala Harris müssen wir davon ausgehen, dass die Amerikaner keine weitere Hilfe mehr leisten werden, weil auch der Kongress gewählt wird. Das blenden wir komplett aus. 435 Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, der ersten Kammer und ein Drittel des 100-köpfigen Senats, diesmal 34. Und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass eine Kammer in republikanischer Hand bleibt. Und der nächsten Präsidentin, sollte sie Kamala Harris heißen, die Budgethoheit aufnötigt, also Gelder sperrt. Und auch Trump, wenn er denn unterstützen wollte, könnte das nicht, weil eben die Seinen im Kongress die Amerikaner vertreten. Und die Amerikaner, wenn ich mir die Umfragen anschaue, die sagen, sollen doch die Europäer das machen, das geht uns nichts an. Ohnehin wird kein Amerikaner für die Ukraine sterben. Das hat auch der jetzige Präsident deutlich gesagt. Die Ukraine war gut genug, um Russland als möglichen Partner Chinas zu schwächen, mehr nicht.
Und auch nicht diese Blockadehaltung gab es ja jetzt schon unter Joe Biden. Ich habe noch eine Frage, Frau Masheppen, können wir zum Abschluss der Sendung bitte auch noch eine kurze Antwort. Wir haben ja immer jetzt über Jahrzehnte, seit 1945, von einer transatlantischen Schicksalsgemeinschaft gesprochen, von einem Bündnis von Gleichgesinnten. Gehört das alles der Vergangenheit an?
Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, wir stehen vor einem riesigen Generationswechsel. Das hat sich schon anhand dieser Ablehnung von Biden, das habe ich auch in meiner Familie unter meinen Nichten und Neffen erlebt. Die jetzige Generation, also diejenigen, die unter 40 sind, die haben keine Ahnung mehr von Krieg, vor allem nicht Krieg in ihrem eigenen Land oder Kriege, woran sie selber beteiligt waren. Und die sehen nicht, die können nichts mit unserer uralten Logik und Legitimation anfangen, also warum wir die NATO noch gebrauchen, warum wir uns da in anderen Ländern einmischen müssen. Die Europäer sind natürlich verwöhnte Kinder, weil sie dann 40, 80 Jahre lang die Freizügigkeit erlebt haben. Die haben andere Kulturen kennengelernt. Die verstehen Krieg auch nicht mehr so richtig. Und insofern können sie vielleicht diese Gefahr, die Putin darstellt, nicht so einschätzen wie wir. Insofern denken sie eher daran, dass sie denn für unsere Rente zuständig sein werden, wobei für sie vielleicht nichts übrig bleibt. Also wir müssen uns wirklich also mit den jüngeren Menschen, mit den jüngeren Wähler und Wählerinnen auseinandersetzen. Und wir sehen in Kamala Harris eher die Hoffnung.
War jetzt eine Definition von Zeitenwende, die weit über das hinausgeht, was Olaf Scholz vor zweieinhalb Jahren gesagt hat. Ich bedanke mich bei Joyce Mashepen aus Washington, bei Jan Opielka, bei Stefan Lambe und bei Josef Brammel. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde, Sie werden es ahnen, die USA haben gewählt, auch wenn sie dann noch gar nichts entschieden haben. Wir bleiben am Thema dran. Das gilt auch für die jetzt folgende Sendung, Phoenix der Tag mit Aydoğan Makaşı. Da geht es natürlich um die US-Wahl. Phoenix wird die ganze Nacht live aus den USA berichten. Bleiben Sie bei uns.